Es ist so schön, wieder hier zu sein. Ich war 2 Wochen weg in Urlaub. Und was sind schon 2 Wochen? Jetzt mal ganz im Ernst. Also trotzdem, man kommt zurück, man sieht so seine Freunde wieder, man kommt zurück in die Familie. Ich bin so, wow, es ist so schön, wieder zurück zu sein. Also ich freue mich sehr, euch zu sehen. Und möchte die Gelegenheit nutzen, um mal einfach zu danken, zum Beispiel dem Gesangteam, was auch wenn wir manchmal ein bisschen langsam und träge sind, uns doch jeden Sonntag immer in die richtige Stimmung bringt, so dass wir aufnahmebereit sind, dass wir uns auf Gott ausrichten können. Und ich kann mir vorstellen, in der Urlaubszeit, wenn viele weg sind, ist diejenigen, die dann noch da sind, die müssen dann quasi ständig einspringen und das hier auf die Bühne stellen. Also vielen Dank für euren Dienst. Wir profitieren alle sehr davon, aber auch die Technik. Euer Dienst ist wirklich, also ihr arbeitet im Hintergrund, ja. Euch kriegt man nur dann mit, wenn was nicht funktioniert. Euch kriegt man aber kaum mit. Das ist ein gutes Zeichen. Und ich weiß aber, dass euer Dienst wirklich anstrengend ist. Man darf nicht nachlassen. Es muss halt immer passen, ja. Man darf nicht mal eine Woche lang oder einen Sonntag lang nur sein Zweites geben. Und es wird sich schon finden, so funktioniert es halt nicht. Aber auch die anderen Dienste, Abendmahldienst fällt überhaupt nicht auf. Warum? Weil er funktioniert. Und ich weiß, dass es nicht leicht ist, Leute zusammenzubringen, immer genug da zu haben, dass auch mal jemand kurzfristig ausfällt und trotzdem stellt ihr das auf die Beine. Und so gibt es so viele, die helfen in den Kinderklassen und so. Und ihr, ich danke euch für euren Dienst, den ihr macht. Die Leute, die jetzt nach dem Gottesdienst hier die Stühle aufräumen werden, ich danke euch dafür, für euren Dienst, für uns, von dem wir alle profitieren und der uns zu einer Familie macht, finde ich. Ich habe so ein bisschen über Kommunikation nachgedacht, anlässlich dieser Predigt, und wie langweilig wäre unser Leben, denkt mal drüber nach, wenn es keine Kommunikation gäbe. Weil Kommunikation dient ja eigentlich der Verständigung. Aber andererseits habe ich manchmal den Eindruck, es gibt nichts, was zu so viel Missverständnis führt wie Kommunikation. Wäre das Leben nicht langweilig ohne Kommunikation? Es gibt im Deutschen eine schöne Redewendung, die heißt, sie sind wie Hund und Katz und jeder weiß sofort, was gemeint ist. Denn Hunde und Katzen haben ein Kommunikationsproblem. Wenn Katzen sich wohlfühlen, fangen sie an zu schnurren. Aber Hunde verwechseln es mit Knurren und fühlen sich dann gleich angegriffen. Wenn Hunde dagegen sich wohlfühlen, fangen sie an mit dem Schwanz zu wedeln. Bei Katzen ist das aber ein Ausdruck von Angst und von Aggression. Das heißt, sie fühlen sich sofort angegriffen. Was für ein Dilemma. Interessanterweise machen Kommunikationsprobleme bei den Menschen, mit denen wir die engsten Beziehungen haben, nicht Halt. Nein, man hat sogar den Eindruck, je enger die Beziehung ist, desto mehr ist sie anfällig für Kommunikationsprobleme. Ich habe einen Ausschnitt gelesen von John Gray's Buch Männer sind anders, Frauen auch. Das heißt im Original Men are from Mars, Women are from Venus. Und dieses Buch geschafft, 121 Wochen lang in den Charts, in den amerikanischen Buchcharts zu bleiben. 121 Wochen lang. In den USA wurde es 15 Millionen Mal verkauft. Das heißt, 5% der Bevölkerung musste dieses Buch bei sich zu Hause rumstehen haben. Das Thema ist brandheiß und spannend. Ich bin da über einen Abschnitt gestolpert, der hieß gegenseitige Unterstützung. Und da steht drin, Männer warten in der Regel, bis sie um Hilfe gebeten werden. Frauen dagegen erspüren und erfüllen Bedürfnisse intuitiv, also eventuell auch ungefragt. Und laut Buch führt das dann zu einem großen Konfliktpotenzial, da Frauen oft weniger um Unterstützung bitten und dann enttäuscht sind, wenn sie keine erhalten, obwohl ihr Bedürfnis doch so augenscheinlich ist. Und ich habe das Ximena vorgelesen und wir mussten beide lachen. Es gelingt mir nicht immer intuitiv zu verstehen, was gerade das Bedürfnis von Ximena ist oder wo sie Unterstützung braucht. Und sie nervt es dann durchaus, wenn sie mich immer fragen muss, dass ich ihr mal helfe. Dabei kann ich es doch eigentlich auch selber sehen. Und ich bin dann in der Regel verwundert und sage, warum hast du mich vorher gefragt? Ich bin doch hier, ich stehe doch zur Verfügung, ich will dich doch unterstützen. Kennt es noch jemand anders hier? Genau, ich glaube, wir beiden sind nicht die Einzigen mit dieser Kommunikationsfalle. Aber es tut gut, einfach zu verstehen. Zu verstehen, in welchen Bereichen man gegenseitig in Fremdsprache spricht. Um dann zu wissen, hier muss ich wachsen darin, die Fremdsprache der anderen Person zu lernen. Wenn Menschen untereinander, sogar in den engsten Beziehungen, Kommunikationsprobleme haben, ist es dann nicht auch möglich, dass wir mit Gott Kommunikationsprobleme haben können, trotz beständigem Gebet und unserer Bemühung, ihm nah zu sein? Ich glaube, allein die Anzahl der verschiedenen Denominationen spricht da eine deutliche Sprache. Und ich möchte heute über ein Kommunikationsproblem mit Gott sprechen, das ich identifiziert habe. Und das betrifft das Verhältnis von seinem Wohlgefallen zu uns, zu unserer Sünde. Was meine ich damit? Hast du manchmal tief in deinem Herzen das Gefühl, dass deine Sünde oder aber die Abwesenheit deiner Sünde deinen Wert bei Gott bestimmt? Ich bin ja jetzt schon lang dabei und weiß eigentlich, dass das nicht so ist, aber trotzdem habe ich festgestellt, ja, bei mir ist das manchmal so. Wenn ich sündige, dann fühle ich mich schlecht, dann fühle ich mich schuldig, dann fühle ich mich unwürdig. Ein schlechtes Gewissen ist eine vortreffliche Sache. Wohl dem, dessen Gewissen funktioniert. Aber macht die Sünde mich wirklich unwürdig? Aber umgekehrt, wenn ich wenig sündige, dann fühle ich mich sicher über mich, dann fühle ich mich sicher gegenüber Gott oder in meiner Beziehung mit Gott. Irgendwie fühle ich mich würdiger. Aber macht mein Widerstand gegen Versuchung mich wirklich würdiger? Wer ist in den Augen von Gott würdig? Und ich glaube, es gibt da eine klare Antwort, und das sind die Helden des Glaubens in Hebräer 11. Wenn du in Hebräer 11 aufgezählt bist, dann weißt du, du hast was richtig gemacht. Die Überschrift kommt zwar von Luther, aber die Helden des Glaubens. Wer dieses Kapitel nicht kennt, unbedingt lesen. Ein ganzes Kapitel lang erzählt der Schreiber des Hebräerbriefs auf Helden des Glaubens und was sie getan haben. Aber wer sind diese Helden? Schauen wir sie uns einmal genau an. Ein Held des Glaubens ist Noah. Nun, von Noah wissen wir, nachdem er gerettet wurde durch das Wasser hindurch, mit 7 anderen Seelen, hat er sich einen Weinberg gebaut und sich bis zur Besinnungslosigkeit betrunken. Okay. Dann haben wir Abraham, den Vater des Volkes Israel. Der hat aus Menschenfurcht seine Frau als Schwester ausgegeben und zugelassen, dass der König des Landes, und das zweimal, dass der König des Landes sie zu sich holt. Aus Menschenfurcht. Oder dann haben wir eben diese Sarah, die auch aufgeführt wird als Held des Glaubens. Das ist die Sarah, die gelacht hat, als ihr prophezeit wurde, sie solle in ihrem hohen Alter nochmal ein Kind bekommen, weil sie es nicht glauben konnte. Dann haben wir Jakob. Der hat seinen eigenen Bruder um das Erstgeburtsrecht betrogen. Sein Name heißt sogar der Lügner. Wir haben Josef. Wenn wir uns mal anschauen, wie der in der Jugend drauf war, müssen wir schon zugeben, der war eigentlich ziemlich arrogant seinen Brüdern oder seinen Eltern gegenüber. Verwöhnt scheinbar auch. Dann haben wir Mose. Mose war ein Mörder. Als Held des Glaubens wird die Hure Rahab aufgeführt. Dazu muss ich, glaube ich, nicht mehr sagen. Wir haben Gideon, Hm? Der hat Gott nur geglaubt, nachdem der zweimal auf seine Aufforderung ein Wunder gemacht hat. Wir haben Simson, ein durchaus roher Mensch mit einem echten Frauenproblem. Und dann haben wir David. David war ein Mörder. David war ein Ehebrecher. Und dann haben wir Samuel, der eigentlich ein total tolles Herz hat, aber wenn wir uns anschauen, wie er seine Kinder erzogen hat, was aus denen geworden ist und wie er nicht eingegriffen hat, als sie wirklich ihre Machtposition ausgenutzt haben. Ja, wer wird denn nicht erwähnt in Hebräer 11? Daniel wird nicht erwähnt als Held des Glaubens. Aber Daniel wird doch zweimal im Alten Testament wegen seiner Gerechtigkeit vorgehoben. Von Jugend an hat sich Daniel nicht verunreinigt mit irgendwelchen Speisen, auch nicht unter Androhung von Todesstrafe. Der hat seine Gerechtigkeit im Angesicht von Morddrohungen trotzdem durchgezogen. Nun, vielleicht ist es Zufall, dass er hier nicht mit aufgeführt wird und es braucht gar nichts heißen. Aber es fällt doch auf, dass er fehlt, während da andere Figuren stehen, die vielleicht eher Randfiguren sind in der Bibel, wie Abel, Henoch, Barak, Jephtha. Mir hat mal jemand gesagt, also dieser jemand war mein Vater, der hat gesagt, ich kann mit der Bibel nichts anfangen. Weil schau dir mal die geistlichen Vorbilder an. Sollen das meine Vorbilder sein? Das habe ich euch, glaube ich, schon mal erzählt. Ich habe mehr oder weniger strukturiert drei Dinge geantwortet. Nämlich erstens, dass ich es total toll finde, dass die Bibel so ein ehrliches Buch ist. Dass sie nichts schönt, dass sie keine Heldenverehrung betreibt. In welchem anderen religiösen Buch findet man das so? Zweitens habe ich ihm gesagt, es gibt keinen Menschen, der perfekt ist, außer Jesus alleine. Und drittens, jeder Einzelne dieser Helden des Glaubens hat Charaktereigenschaften und Herzenseinstellungen, die sind einzigartig und heben sie wirklich heraus. Wenn man sich diese Person wirklich ansieht und ihre Herzenshaltung ansieht, dann versteht man sehr schnell, warum sie hier in diesem Kapitel stehen und warum Gott sie hervorhebt. Das glaube ich auch weiterhin. Aber nichtsdestotrotz hat er schon recht mit seiner Aussage, mein Vater. Ehebruch, seine Frau verraten, Mord, das sind schon besonders heftige Sünden. Und wir können versucht sein, da unsere eigenen Sünden daneben zu halten und zu sagen, also da sind wir aber besser. Ich gebe zu, da habe ich auch drüber nachgedacht. Also so schlimm sind meine Sünden jetzt aber nicht. Aber machen wir uns nichts vor. Mein Name, euer Name, der Name von ganz vielen anderen, haben es nicht in die Bibel geschafft. Abraham, Jakob, Mose, Noah, David, die haben es nicht nur in die Bibel geschafft. Nicht nur, dass sie von Gott herausgehoben wurden. Sie sind das Fundament, auf dem Jesus gebaut ist. Was ist also das, was diese Männer und Frauen so besonders macht? Wieso sieht Gott über ihre Sünden hinweg? Und ich will heute versuchen, das ein bisschen mit euch zu ergründen. Denn wir wollen ja verstehen, was will Gott wirklich von uns? Wir wollen ihm doch wohlgefallen. Wir wollen doch, dass er uns als Held des Glaubens sieht. Und ich glaube, steht die Gefahr, dass wir einem Kommunikationsproblem auf den Leim gehen und unsere ganze Kraft auf was richten, was uns ihm eigentlich gar nicht unbedingt näher bringt. Thema der Predigt heute ist also, was wünscht sich Gott von uns? Zuerst, wenn du jemand bist, der sich nicht so viel bisher mit Bibel auseinandergesetzt hat, weil du vielleicht neu bist und rausfinden willst, was das mit diesem Glauben so auf sich hat, dann wirst du dich vielleicht fragen, was sind denn das für Geschichten, die der da vorne erzählt? David, Ehebrecher, vielleicht hast du davon schon mal gehört.
Aber die Chance ist groß, dass du noch nie davon von Abrahams Menschengefälligkeit gehört hast oder von Noahs Alkoholproblem oder davon, dass Mose ein Mörder war. Und wer ist diese Hure Rahab? Dann möchte ich dich ermutigen, lies diese Geschichten in der Bibel. Tatsächlich nämlich, dass wir Menschen, wenn wir Geschichten weitergeben, anders als die Bibel dazu neigen, oft nur die Seiten hervorzuheben, die uns selber gefallen und andere so ein bisschen unter den Tisch zu kehren. Wenn wir mit unseren Kindern über Noah reden oder wenn wir mit unseren Kindern über Mose reden. Aber es gibt einen Grund dafür, warum die Bibel die ganze Person beschreibt. Und ein Grund dafür ist vielleicht, dass Gott Sünde anders bewertet, als wir das instinktiv tun. Wir nähern uns dem Thema mal von zwei Seiten. Erstens, wir schauen uns mal David ein bisschen genauer an. Was hat Gott an David so gemocht? Und zweitens, versuchen wir dann zu ergründen, auf was legt Gott bei uns Wert? Ich nehme David exemplarisch, weil David eigentlich am meisten polarisiert. Wir wissen, David hat seinen Freund Uriah mit dessen junger Ehefrau Bathseba betrogen. Und um das zu vertuschen, hat er Uriah in der Schlacht töten lassen. Und Mord und Ehebruch sind mit Sicherheit die beiden heftigsten Kaliber in der Liste der Verfehlungen der Helden des Glaubens. Aber doch heißt es über ihn, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Warum war David ein Mann nach dem Herzen Gottes? Ich habe über David gelesen und ich habe drei verschiedene Gründe dafür gefunden. Erstens, David war furchtlos für Gott. Bitte auf 1. Samuel 23. Wir lesen die Verse 1 bis 5. Es hat David gemeldet: Siehe, die Philister belagen Keila und plündern die Scheunen. Fragte David den Herrn: Soll ich hinziehen und diese Philister schlagen? Der Herr antwortete: Ziehe hin, schlag die Philister und befreie Keila. Die Leute Davids aber sagten zu ihm: Sieh, wir sind schon hier in Juda in steter Angst und da sollen wir noch nach Keila gegen die Scharen der Philister ziehen? David befragte den Herrn noch einmal und der Herr erteilte ihm die Antwort: Mach dich auf und zieh nach Keila hinunter, denn ich werde die Philister in deine Hand geben. So zog David mit seinen Leuten nach Keila und nahm den Kampf gegen die Philister auf. Er erbeutete ihr Vieh und brachte ihnen eine schwere Niederlage bei. So befreite David die Bewohner von Keila. Und man muss diese Bibelstelle im Kontext lesen, um wirklich zu verstehen, was hier gerade vor sich geht. Warum ist das so ein krasses Beispiel für Davids Furchtlosigkeit? Warum haben seine Männer so Angst? Weil im Kapitel 22, gerade im Kapitel davor, sehen wir, dass David gerade ganz frisch auf der Flucht vor Saul ist. Er flieht in die Wüste, weil es sonst keinen Ort gibt, wo er hin kann. Und dort kommen dann noch so 400 andere zusammen, die sich ihm anschließen, weil sie ebenfalls auf der Flucht sind und genau wie er keinen Ort haben, wo sie sich verstecken können, außer die Wüste. Das sind Männer, die wissen nicht, wohin mit sich. Das ist wirklich so der allerletzte Ausweg. Wenn du auf der Flucht bist, ist die Wüste. Die hoffen, bloß nicht gefunden zu werden. Und Saul ist in der Zwischenzeit völlig verrückt geworden. Wir lesen im gleichen Kapitel, Kapitel 22, dass er 85 Priester erschlagen lässt, ein ganzes Priesterdorf auslöschen lässt, nur weil ein Priester, der eigentlich Saul treu untergeben ist, David geholfen hat, völlig nicht wissend, dass David und Saul gerade ein Problem haben. Der wusste gar nicht, dass es verboten ist, David zu unterstützen. David kam zu ihm und hat ihm um Brot gebeten, hat gesagt: Ja klar, hier kannst du Brot haben. Und dann kommt Saul und sagt: Du hast ihm Brot gegeben. Und er so: Ja, aber es ist doch dein treuster Heerführer. Und Saul rastet völlig aus. Er lässt nicht nur ihn erschlagen, er lässt alle anderen Priester, 85 Priester, die es dabei gibt, auch erschlagen. Und dann lässt er das ganze Dorf auslöschen. Die Mannen von Saul weigern sich, diesen Befehl auszuführen. Er muss einen Nicht-Israeliten finden, der diesen Befehl in die Tat umsetzt. So ist Saul in dem Moment drauf. Das ist die Situation, in der David sich befindet. Und jetzt hört er, die Scheunen in Keila wurden geplündert. Und jetzt will David mit 400 Mann Krieg gegen die Philister führen, die das Land besetzt halten? Hat er sonst keine Probleme oder was? Ich meine, 400 Mann sind kein Heer. Und wer ist eigentlich schlimmer dran? Die Leute von Keila, deren Scheunen geplündert sind, die von den Philistern bedrückt werden, oder die Mannen bei David, die um ihr Leben fürchten? Aber David zieht das durch. Aber warum zieht er das durch? Weil er für die Gerechtigkeit kämpft. Weil er für die Unterdrückten kämpft. Er kämpft für die, die sich nicht selbst wehren können. Weil er für Gottes Ehre kämpft. Das ist das Gleiche wie im Kampf gegen Goliath, wo er für die Unterdrückten kämpft, wo er für Gottes Ehre kämpft, obwohl er eigentlich keine Chance hat, ohne Rüstung, als junger Mann gegen gestandenen Kriegshelden. Und so gibt es unzählige andere Situationen, in denen sich zeigt, David kämpft für die gute Sache und er kennt keine Angst, weil er auf Gott vertraut. In Hebräer 11, Vers 33 gibt es eine Stelle, wo darüber gesprochen wird, was die Helden des Glaubens auszeichnet. Und es klingt wie eine Erzählung aus Davids Leben. Ich lese euch vor Verse 33 und 34 in Hebräer 11. Diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, Löwen den Rachen gestopft, des Feuers Kraft gelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entronnen, aus der Schwachheit zu Kräften gekommen, sind stark geworden im Kampf und haben fremde Heere in die Flucht geschlagen. Klingt wie eine Beschreibung von Davids Lebensstil. Eine andere Sache, neben der Sache, dass David im Glauben furchtlos für die gute Sache gekämpft hat, war, dass David völlig uneitel war. Im 2. Samuel 15, schlagt mal auf, 2. Samuel 15, da sehen wir den Aufstand von Davids Sohn Absalom gegen ihn. Nebenbei bemerkt, vorher prophezeite Strafe für Davids Ehebruch und Mord. Gott hat es also zugelassen. 2. Samuel 15, wir lesen die Verse 7, 10 bis 14 und dann 25 bis 26. Nach 4 Jahren sprach Absalom, der Sohn von David, zum König: Ich will hingehen und mein Gelübde in Hebron erfüllen, das ich dem Herrn gelobt habe. Und David sagt: Geh hin, erfülle dein Gelübde. Absalom, Vers 10. Absalom aber hatte Kundschafter ausgesandt in alle Städte Israels und sagen lassen: Wenn ihr den Schall der Posaune hört, so ruft: Absalom ist König geworden. Zu Hebron. Es gingen aber mit Absalom 200 Mann von Jerusalem, die geladen waren. Sie gingen ohne Argwohn und wussten nichts von der Sache. Als aber Absalom die Opfer darbrachte, sandte er auch zu Ahitophel, dem Giloniter, Davids Ratgeber, und ließ ihn holen aus seiner Stadt Gilo. Und die Verschwörung wurde stark und es sammelte sich immer mehr Volk um Absalom. Da kam einer, der sagte es David an und sprach: Jedermanns Herz in Israel hat sich Absalom zugewandt. Und hier ist, wie David reagiert. David aber sprach allen seinen Knechten, die bei ihm in Jerusalem waren: Lasst uns fliehen, denn hier wird keinen drinnen sein vor Absalom. Eilt, dass wir gehen, damit er uns nicht einholt und ergreift und Unheil bringt über uns und die Stadt schlägt mit der Schärfe des Schwertes. Und weiter lesen wir in den Versen 25 und 26. Da kommt Zadok und bringt die Lade, die Bundeslade mit, den Ruhesitz Gottes. Aber der König sprach zu Zadok: Bring die Lade Gottes in die Stadt zurück. Werde ich Gnade vor dem Herrn, so wird er mich zurückbringen, dass ich sie und ihre Städte wiedersehe. spricht er aber: Ich habe keinen Gefallen an dir, sieh, hier bin ich. Er macht's mit mir, wie es ihm wohl gefällt. Was bedeutet das alles? David flieht erst aus Jerusalem. Warum? Er flieht, um ein Blutbad dort zu vermeiden. Aber das macht keinen Sinn. Er gibt eine befestigte Stadt auf. Das Überraschungsmoment hat Absalom eigentlich nicht mehr auf seiner Seite. Er weiß von dem Komplott. Trotzdem gibt er eine befestigte Stadt auf. Militärisch völliger Unsinn. Weiterhin gibt er die Bundeslade auf. Was war die Bundeslade? Die Bundeslade war Legitimation. Die Bundeslade hat den Soldaten Mut und Kraft gegeben. Weil sie hat doch bedeutet, Gott ist mit uns. Auch wenn Gott nie mit der Bundeslade war, wenn die Bundeslade zu falschen Zwecken eingesetzt wurde. Aber das haben die Soldaten natürlich nicht gedacht. Aber auch hier, David denkt wieder zuerst an den Schutz der Unbeteiligten und er denkt an die Ehre Gottes. Was heißt das? Er respektiert Gottes Willen. Er sagt, wenn er zu mir sagt, ich habe keinen Gefallen an dir, siehe, hier bin ich. Er macht's mit mir, wie es ihm wohlergehe. Wenn aber Gott auf meiner Seite ist, wird er mich schon zurückbringen, sodass ich die Lade wieder sehe. Ich sehe keine andere Person in der Bibel, die so sehr ihr eigenes Wohl und Wehe Gottes Entscheidung überlässt, wie das bei David der Fall ist. Und da gibt es so viele Beispiele dafür. Er ist lieber 10 Jahre lang auf der Flucht in der Wüste vor Saul, als Saul selbst zu töten, wenn er die Chance dazu hat. Weil er sagt, diese Entscheidung gehört Gott, nicht mir. Dass er Goliath ohne Rüstung entgegentritt. Immer wieder betont er, wer bin ich? Wenn Gott durch mich wirken will, wenn Gott mir helfen will, dann wird er das tun. Wer bin ich, Gott, sagt er, dass du mich zum König gemacht hast. Jeder Held des Glaubens hat besondere Stärken und diese bei David ist wirklich ohne Parallele. Er trifft aktiv sogar unsinnige, gefährliche Entscheidungen, weil er nicht Gottes Ratschluss beeinträchtigen will und Gott die Entscheidung wegnehmen will oder Gottes Entscheidung wegnehmen will. Und zum Schluss, David ist beispiellos offen, was den Umgang, was Umkehr von seiner Sünde angeht. Schlag bitte auf 2. Samuel 12, Verse 7 bis 12. 2. Samuel 12, Verse 7 bis 12. Wir haben viel darüber gesprochen, über die Sünde von David. Und in 2. Samuel 12, Vers 7 bis 12 konfrontiert der Prophet Nathan David mit seiner Sünde. Zu dem Zeitpunkt hat David noch alles versucht, um die unter den Teppich zu kehren, damit auch ja keiner mitkriegt, was er da eigentlich gemacht hat. Vers 7. Da sprach Nathan zu David: Du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls und habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Frauen in deinen Schoß, habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und das ist zu wenig. Will ich noch dies und das dazu tun? Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm missfiel? Uriah, den Hethiter, hast du erschlagen mit dem Schwert. Seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn aber hast du umgebracht durch das Schwert der Ammoniter. Nun, so soll von deinem Haus das Schwert nie mehr lassen, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr, siehe, ich will Unheil über dich kommen lassen aus deinem eigenen Hause und will deine Frauen nehmen und vor deinen Augen will ich sie deinem Nächsten geben, dass er bei deinen Frauen schlafen soll an der lichten Sonne. Denn du hast es heimlich getan, ich aber will dies tun vor ganz Israel und im Licht der Sonne. Und jetzt kommt, wie David reagiert, als Nathan ihm mit seiner Sünde konfrontiert und ihm sagt, und das wird die Strafe sein für deine Sünde. In Vers 13. Da sprach David zu Nathan: Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sprach zu David: So hat auch der Herr deine Sünde weggenommen. Du wirst nicht sterben. David bekennt sofort. Und wenn ich diesen Vers 13 lese, dann denke ich, habe ich oft gedacht so, wow, wie schnell Gott ihm die Sünde vergibt. Wie schnell hat er ihm die Sünde weggenommen. Aber in Wahrheit hat er nur weggenommen, dass David nicht sterben muss jetzt als Konsequenz für seine Sünde. Alle die schrecklichen Flüche, die wir gelesen haben, die haben sich alle einer nach dem anderen erfüllt. Aber David rechtfertigt sich weder. Kennst du das? Jemand kommt zu dir und sagt, hier hast du gesündigt und du sagst, aber. Er rechtfertigt sich nicht. Er beklagt sich auch nicht über das Ausmaß der Strafe oder versucht zu verhandeln. Er sieht seine Schuld ein und akzeptiert, was Gott mit ihm machen will. Und jetzt kommt's gerade, David hat sogar ein Lied geschrieben und vertont, in dem er öffentlich seine Schuld bekennt. Und jetzt stell dir mal vor, die Israeliten haben regelmäßig dieses Lied öffentlich gesungen, in dem David seinen Ehebruch bekennt. Und das ganze Volk Israel hat darüber gesungen und noch wir lesen und singen dieses Lied bis heute. Psalm 51, Vers 1 bis 6. Ich lese einfach vor, braucht nicht aufzuschlagen, hört zu. Ein Psalm Davids vorzusingen, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war, damit auch jeder weiß, um was es hier geht. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte, tilge meine Sünde nach deiner großen Barmherzigkeit, wasche mich rein von und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein da stehst, wenn du richtest. Und der Psalm geht natürlich noch weiter. Aber was für ein Beispiel für uneitle Umkehr. Also wenn ich bekenne, habe ich schon den Impuls, das nicht der ganzen Gemeinde zu bekennen, muss ich gestehen. Dann suche ich mir meinen Jüngerschaftspartner und sage, ich habe Mist gebaut. Aber es ist nicht mein Impuls, ein Lied darüber zu schreiben und euch allen vorzusingen. Was für ein Beispiel für uneitlen Umgang mit der eigenen Sünde. Auf was legt Gott bei uns Wert? Ich gehe mal zurück zu meiner Ausgangsfragestellung. Da habe ich die Aussage getroffen, dass wir uns scheinbar Gott gegenüber würdig oder unwürdig fühlen und es davon abhängig machen, ob wir gerade sündigen oder ob wir uns gerade so fühlen, dass wir gerade unsere Sünde im Griff haben. Aber wenn ich David nach diesen Kriterien messen würde, dann würde ich sagen, ja, der hat zwar jede Menge tolle Sachen gemacht, aber nach den Verfehlungen kann er nicht mehr würdig sein. Aber Gott führt ihn als Held des Glaubens. Und spätestens jetzt muss uns bewusst werden, Gott denkt da vielleicht anders als wir. Ich fasse mal zusammen, auf was Gott bei David Wert zu legen scheint. Und diese Liste lässt sich mit Sicherheit noch verlängern. Aber das sind Dinge, auf die wir auch Wert legen sollten. Gott liebt es, wenn wir furchtlos auf ihn vertrauen. Und wenn wir in diesem Vertrauen Wagnisse eingehen für den Schwachen und für seine Ehre. Gott liebt es, wenn wir uneitel sind und wenn wir im Vertrauen auf ihn akzeptieren, was er mit uns vorhat, auch wenn uns das vielleicht unangenehm ist, statt ihm gegenüber aufzutreten und Dinge einzufordern. Und Gott ist es wichtig, dass wir über unsere Sünde offen sind und umkehren. Wie ist das mit der Sünde? Inwiefern bestimmt sie unseren Wert vor Gott? Und ich musste dabei sofort an Lukas 5, Vers 32 denken. Da sagt Jesus, Lukas 5, Vers 32, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Zur Buße. Sünde ist nicht etwas, was unseren Wert vor Gott bestimmt. Sünde ist etwas, was er von uns wegnimmt. Das ist schon komisch, oder? Wir verwenden manchmal so viel Kraft darauf, gerecht zu werden, und dann hören wir, ich bin nicht gekommen, gerecht zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Es scheint so zu sein, dass es Gott weniger wichtig ist, ob wir Sünder sind oder nicht, sondern vielmehr, wie wir umgehen mit der Sünde. Ist es auch deine Einstellung? Ist es auch meine Einstellung? Es kann gar nicht anders sein, weil wir sind ja alle Sünder. Entweder wir sind Sünder oder wir sind selbst betrogen und wissen nicht, dass wir Sünder sind. Aber wenn wir uns daran festhalten, dann werden wir uns selbst damit fertig machen. Wir werden ein Leben in Schuldgefühlen fühlen. Wenn du ein Sünder bist, dann fühle dich nicht schuldig über das, was du glaubst zu sein, sondern kehre um, kehre dich hin zu Jesus. Deine Schuldgefühle sind nicht ein Ausdruck von deinem Wert vor Gott. Deine Schuldgefühle sind dazu da, dich zur Umkehr zu bewegen. Du bist ein Sünder? Ist doch toll, dann ist Jesus für dich gekommen. Und der Weg aus der Sünde ist die Taufe. Okay, aber in der Taufe wird ja meine Sünde abgewaschen. Dann bin ich ja kein Sünder mehr vor Gott. Ändert sich dann Gottes Anspruch? Trifft Lukas 5,32 da nicht mehr zu auf mich? Muss ich ab dann versuchen, die erworbene Gerechtigkeit unter allen Mitteln zu bewahren? Meine eigene Gerechtigkeit, die ich von ihm erhalten habe? Wir lesen dazu 1. Korinther 6, Verse 9 bis 11. Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Täuscht euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habgierige, noch Trunkenbulde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen. Ihr seid geheiligt. Ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Ich finde es herrlich, das ist wieder mal so eine Stelle in der Bibel, die sich scheinbar total widerspricht. Er sagt, Unzüchtige werden das Reich Gottes nicht ererben. Und einige von euch, ihr seid es gewesen. Und jetzt seid ihr reingewaschen. Die ehemaligen Unzüchtigen werden das Reich also doch erben. Und wisst ihr was? Umkehr ist kein Zwang. Du musst umkehren, ansonsten kommst du in die Hölle. Umkehr ist eine offene Tür zurück zu Gott. Umkehr ist ein Geschenk. Umkehr ist was Tolles. Und dann geht's weiter in Vers 12. Und da heißt es, alles ist mir erlaubt. Aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt. Aber nichts soll Macht über mich haben. Und es gibt eine Parallelstelle im 1. Korinther 10, Vers 23, die das Ganze ergänzt. Da heißt es, alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht baut auf. Niemand suche das Seine, sondern was dem anderen dient. Und ich finde, das ist eine wichtige Stelle. Gott befreit uns von unseren Sünden. Wir brauchen nicht mehr panisch auf die Gesetze des Alten Testamentes schauen. Wir sind befreit in unserer Beziehung mit Gott. Wir sind davon befreit, dass die Sünde unseren Wert vor Gott bestimmt. Aber befreit zu was? Für was hat Gott uns befreit? Er hat uns nicht befreit, dass wir wieder zurückkehren dahin, auf die Sünde zu schauen und versuchen, ein Gerechter, ein Sündloser zu werden. Er hat uns befreit zur guten Tat, zur wohlgefälligen Tat. Lasst uns ab jetzt nicht mehr fragen, was muss ich für Gott tun, damit ich genüge? Lasst uns fragen, was kann ich für Gott tun? Denn ich wurde von ihm befreit. Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Es lohnt sich, die beiden Enden dieser beiden Parallelstellen zu lesen. Denn das definiert das Ganze ein bisschen. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht haben über mich. Dir ist nicht alles erlaubt worden, damit du jetzt ungestraft neu sündigen kannst. Nein, im Gegenteil, du sollst dich davor hüten, dass die Sünde wieder Besitz von dir ergreift und wieder Macht über dich gewinnt. In der anderen Stelle, niemand suche das Seine, sondern was dem anderen dient. Dir ist nicht alles erlaubt worden, damit du dich jetzt ungestraft an erste Stelle setzen kannst und dich primär um deine Bedürfnisse kümmerst. Das ist nicht Gottes Wille für dich. Das würde dich wieder gefangen nehmen. Dir ist alles erlaubt, damit du ein freudiger Geber sein kannst. Ohne Schuldgefühle, aus ganzem Herzen, nach dem suchen kannst, was dem anderen dient. David hat nach dem gesucht, was Gott dient und was den Schwachen dient. Und selbst in seinen schwärzesten Stunden war sein Gedanke, jetzt bin ich eh schon erledigt und fertig, da kann ich doch wenigstens noch mal schnell das suchen, was meinem Nächsten dient. Da kann ich doch wenigstens noch mal schnell mit meinen letzten Atemzügen Gottes Ehre verteidigen. Und Gott hat dazu gesagt, wow, das ist ein Herz, das ich liebe. Kommunikation dient zur Verständigung, aber nichts führt zu so vielen Missverständnissen wie Kommunikation. Was wünscht sich Gott von uns? Er hat es immer und immer wieder gesagt, durch das ganze Alte Testament durch das ganze Neue Testament durch. Und trotzdem verstehen wir es manchmal in unserem Herzen falsch. Er will, dass wir von ihm, von Schuld und Schuldgefühlen befreit, unserem Nächsten mit ganzem freudigem Herzen Liebe erweisen und ihm Ehre geben. Dann sieht er uns an und sagt, wow, das ist ein Mensch. Das ist eine Gemeinde nach meinem Herzen. Ich wünsche euch eine tolle Woche und Freude geben. Gott sei die Ehre.